Vorher oder nachher habe ich nie mehr eine Katastrophe erlebt, wo ich so viel Bilder mir angeguckt habe, so viel das im Fernsehen verfolgt habe, im Internet verfolgt habe. Das war irgendwie von Anfang an klar, dass das
was Riesiges war, dass das ein gigantisches Ausmaß hatte.
Herzlich willkommen zu Cut-Modus, dem Katastrophen-Podcast vom DRK. Eins vorweg, das hier ist eine Sonderfolge. Während sich die ersten Episoden vor allem um den bewaffneten Konflikt in der Ukraine drehten, wollen wir heute einen Blick zurück auf den schrecklichen Tsunami vor ziemlich genau 20 Jahren werfen. Ausgelöst durch ein Seebeben im Indischen Ozean waren Südostasien, aber auch Ostafrika von der Katastrophe betroffen. Die Zerstörung des Lebensraums und das Leid der Menschen lösten damals auf der ganzen Welt Bestürzung und ein hohes Maß an Solidarität aus. Und da es sich hierbei um eine Naturkatastrophe mit beispiellosem Ausmaß handelt, haben wir diesmal mit Expertinnen und Experten der humanitären Hilfe gesprochen. Sie kommen, wie ihr es am Anfang der Folge schon gehört habt, durch kleine Audiosnippets immer wieder zu Wort. Mein Name ist Marius und ich freue mich sehr, diese Folge nicht allein zu bestreiten, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Lynn, die ebenfalls im Kommunikationsteam des DRK arbeitet. Lynn, schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ich hier bin. Wir wollen im Rahmen des Podcasts hier einen Blick zurück auf diese schlimme Katastrophe, aber auch ins Hier und Jetzt richten. Denn im Bereich vorausschauender Katastrophenhilfe hat sich einiges getan.
Auf jeden Fall. Und damit genug Kontext zur Folge. Wir gehen rein. Lynn, weißt du noch, was du am 26. Dezember 2004 gemacht hast?
Ja, das weiß ich noch. Da war ich 16 und habe noch bei meinen Eltern gewohnt und mit meiner Familie Weihnachten gefeiert. Am zweiten Weihnachtstag sind wir meistens schon ziemlich geschafft von den ganzen Familienbesuchen und dem vielen Essen. Dann hängen wir häufig einfach nur rum, spielen und schauen Filme. Ich glaube, von dem Tsunami haben wir dann aus der Tagesschau erfahren. Wir waren natürlich alle super schockiert.
Also Weihnachten war bei uns ziemlich ähnlich, aber ich war vermutlich ein eher ignoranterer Teenager als du. Denn als die erste Flutwelle Indonesien am 26. Dezember um 7.58 Uhr Ortszeit traf, habe ich wenig davon mitbekommen. Damit war ich aber sicher nicht der Einzige. Es dauerte Tage, bis das Ausmaß der Katastrophe in Gänze sichtbar wurde. Wir als Deutsches Rotes Kreuz, so habe ich es mir erzählen lassen, wurden am Tag, nachdem uns die Nachricht erreicht hat, mit der Einrichtung eines sogenannten Führungs- und Lagezentrums in Berlin aktiv. Dazu später noch mehr. Im ersten Lagebericht des DRK vom 28. Dezember heißt es noch das: Der Tsunami im Indischen Ozean, ausgelöst durch ein Seebeben vor der Westküste von Nordsumatra am 26.12., nach heutigem Erkenntnisstand in über 7 Ländern ca. 24.000 Menschenleben kostete, bei einer Schreckensbilanz von ca. 7.500 Verletzten, 5.000 Vermissten, über 1 Million Vertriebenen und über 200.000 Obdachlosen hinterließ. Da noch nicht aus allen Gebieten gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werden sich diese Zahlen in den nächsten Tagen eher erhöhen. Zumindest mit Letzterem sollte das Zitat recht behalten, denn die Zahlen steigerten sich exorbitant mit jedem neuen Lagebericht. Ein Beispiel: Am 29. Dezember wurden 69.000 Tote gemeldet, einen Tag später 80.000. An dieser Stelle ein grausamer Spoiler. Offiziell haben nach der Erfassung der Gesamtlage rund 230.000 Menschen ihr Leben verloren. Lynn, du hast dich ja in Vorbereitung für den Podcast mit dem Ablauf der Naturkatastrophe beschäftigt. Welche Länder waren betroffen und wie hat sich das Ganze abgespielt?
Vielleicht müssen wir an der Stelle erstmal einen Schritt zurückgehen und festhalten, was genau passiert ist. Also, spulen wir zurück. Am Morgen des 26. Dezember 2004 verursachte ein Erdbeben der Stärke 9,1 vor der indonesischen Halbinsel Sumatra riesige Flutwellen, die insbesondere die Küsten von Sri Lanka, Indonesien und Indien überfluteten. Die Tsunamis hatten eine Höhe von bis zu 30 Metern und trafen die Orte an der Küste mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 Stundenkilometern. Diese Naturgewalt muss man sich erst mal vorstellen, besonders an den komplett unvorbereiteten Küstenorten. Die Menschen versuchten, ins Landesinnere zu fliehen, doch für viele war es bereits zu spät. Neben den bereits erwähnten Ländern Sri Lanka, Indonesien und Indien waren auch Thailand, Malediven, Tansania, Seychellen, Somalia, Kenia, Malaysia und Myanmar betroffen. Die Folgen für Menschen und Umwelt waren katastrophal. Du hast ja schon von den unvorstellbar großen Zahlen an Todesopfern gesprochen. Darüber hinaus gab es 110.000 Verletzte. Unfassbar viele Menschen haben neben Angehörigen auch ihr Zuhause verloren. Vielerorts brachen die Gesundheitsversorgung und der öffentliche Nahverkehr zusammen. Häuser und Infrastruktur wurden zerstört und mehr als 1,5 Millionen Menschen obdachlos. Es ist die bisher größte Naturkatastrophe des 21. Jahrhunderts.
Wirklich unvorstellbar. Wieso dauerte es damals so lange, das Ausmaß der Katastrophe zu realisieren?
Ich denke, das hat viel mit den damaligen Kommunikationskanälen zu tun. Man darf ja nicht vergessen, 2004 war das Internet für viele Menschen tatsächlich noch Neuland. Außerdem gab es in den betroffenen Regionen kaum Frühwarnsysteme. Das Wort Tsunami, was übrigens in Japanisch hohe Welle an der Küste bedeutet, existierte im Wortschatz der meisten Menschen noch gar nicht. Informationen sind nicht so schnell um die Welt gegangen wie heute. Außerdem war das Ausmaß der Zerstörung so groß, dass es lange dauerte, bis die gesamte Zerstörung überhaupt erfasst werden konnte. Also, welche Länder alle betroffen waren und wie viele Opfer es gab. Viele Menschen wurden ja zunächst auch erstmal vermisst gemeldet. Einige bleiben es bis heute.
Ich finde, die Zahlen klingen auf der einen Seite extrem bestürzend und auf der anderen dieser Höhe auch irgendwie vollkommen abstrakt. Von daher wollen wir auch einen Blick auf die Einzelschicksale der Betroffenen werfen. Dafür hast du ja mit einigen Menschen gesprochen. Was hast du uns für Urteile mitgebracht?
Was bei mir hängen geblieben ist, stammt von Nikola Angelowski. Er war als freiwilliger Helfer damals in Indonesien. Wir hören mal rein.
Some areas of the city which were closer to the beach, they were completely washed away. So there was almost nothing standing around in that area. And of course, we were still discovering bodies around the area. And it was definitely something that we never seen before.
Er sagt, einige Teile der Stadt, die näher am Strand lagen, waren komplett weggespült. Da gab es einfach nichts mehr. Und natürlich haben wir konstant Leichen in der Gegend gefunden. Sowas haben wir vorher noch nicht gesehen.
Ja, wirklich sehr eindrücklich, wie er das schildert.
Wer es auch gut auf den Punkt gebracht hat, war Nikhil Khanna. Er war damals als Construction Delegate in Sri Lanka vor Ort.
The scale was massive and everywhere I could see washed out shores, damaged houses, schools, collapsed structures. Debris everywhere and scores of barren and collapsed coconut trees. This visual I'll never forget, you know, the barren and collapsed coconut trees everywhere, wherever I see.
Er sagt, das Ausmaß war gewaltig und überall konnte ich weggespülte Ufer, beschädigte Häuser, Schulen, eingestürzte Gebäude, Trümmer und zahlreiche kahle und umgestürzte Kokospalmen sehen. Vor allem diese Bilder der ganzen Trümmer und umgestürzten Kokospalmen wird er nie vergessen.
Ich glaube, es war auch Mahesh Gunasekara, Leiter des Roten Kreuzes in Sri Lanka, der bei einem Event zum 20. Jahrestag der Katastrophe gesagt hat, bevor all das passierte, kannten die wenigsten bei uns das Wort Tsunami überhaupt.
Ich finde, das fasst es sehr gut zusammen, wie unvorbereitet die meisten Menschen, aber auch die nationalen Hilfsgesellschaften waren, die im Katastrophenfall im Land aktiv werden.
Jetzt war diese schlimme Katastrophe passiert. Wie haben die Menschen denn in den darauffolgenden Tagen reagiert und was haben die Helfenden vor Ort gemacht?
Auch wenn die unmittelbare Gefahr nach dem Seebeben erst einmal gebannt schien, muss man klar sagen, den Menschen ging es sehr, sehr schlecht. Es ging ums blanke Überleben. Die Lebensgrundlage fehlte, viele waren unmittelbar nach den Tsunamis obdachlos. Es herrschte Hunger, fehlte an Kleidung und wie häufig im Anschluss an Naturkatastrophen mussten die Menschen in Zelten leben. Außerdem war das Wasser nicht sauber, es drohten Infektionskrankheiten. Einige Regionen waren über Wochen und Monate von der Außenwelt abgeschnitten. Dementsprechend schwierig war es zu helfen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, in Ländern wie Sri Lanka oder Indonesien war die politische Lage zu der Zeit sehr instabil. Diejenigen, die die schwere Katastrophe überlebt haben, haben häufig ihren ganzen Besitz verloren. Und da sprechen wir auch nicht von den psychischen Belastungen wie Trauer, Schockzuständen oder Langzeitfolgen, die posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen. Günther Geiger, der beim Landesverband Bayerisches Rotes Kreuz aktiv ist und damals auf den Malediven war, hat die ganze Situation sehr gut zusammengefasst, als ich mit ihm gesprochen habe.
Und wir haben erlebt, dass wir auf Inseln kamen, wo völlige Lethargie herrschte. Die Familien saßen vor ihren Häusern, saßen einfach da und waren traumatisiert.
Und wie sind die nationalen Hilfsgesellschaften damit umgegangen? Was haben die unternommen?
Die haben natürlich versucht, so gut es geht zu helfen. Aber es fehlte an Material und vor allem an Personal. Dennoch haben unsere Schwestergesellschaften versucht, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Sie kümmerten sich um Betroffene, versorgten Verletzte und suchten Vermisste. Und sie starteten einen Appeal an die Föderation.
Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die mit dem Begriff Appeal nichts anfangen können, kurz erklären, was damit gemeint ist?
Na klar. Wenn ein Land in einer solchen Notsituation ist, dass es diese im Fall einer Katastrophe nicht allein bewältigen kann, kann es ein sogenanntes Hilfsersuchen, also einen Appeal, an die internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften stellen. Und dann wird geschaut, welche nationale Hilfsgesellschaft in welchem Umfang unterstützen kann. Das kommt natürlich auch immer auf die Kapazitäten und die Mittel der jeweiligen Hilfsgesellschaft an. Und da ist das DRK als strukturell und finanziell gut aufgestellte Gesellschaft natürlich weit vorn mit dabei. Zumal die Solidarität und Spendenbereitschaft der Bevölkerung damals extrem hoch war, was wiederum dazu führte, dass mehr Hilfe die Menschen erreicht hat. Damals gab es große Spendenevents im Land und einen spezifischen Tag für Südasien am 8. Januar 2005. Du hast dich ja damit auseinandergesetzt, welche Hilfe das Deutsche Rote Kreuz unmittelbar nach der Katastrophe geleistet hat. Was kannst du uns davon berichten?
Also, festhalten kann man. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Katastrophe startete das DRK in Zusammenarbeit mit der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung Aktion zur Soforthilfe. Innerhalb von 48 Stunden richtete das DRK-Generalsekretariat in Berlin, wo wir beide ja auch gerade aufnehmen, ein Führungs- und Lagezentrum, das sogenannte FÜLS, ein. Hier werteten 28 DRK-Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen rund um die Uhr eingehende Informationen aus und koordinierten die Hilfe mit 11 der betroffenen Länder. In enger Abstimmung mit den nationalen Schwestergesellschaften sowie den Kommunen und Regierungen wurden Teams mit medizinischem Personal entsendet und Hilfsmaßnahmen initiiert. Hier hast du einen Ton oder einen O-Ton aus einer DRK-Reportage aus dem Jahr 2005 mitgebracht. Wir hören nochmal rein.
In Berlin, im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, tritt das Führungs- und Lagezentrum zusammen. Ausgebildet und vorbereitet auf unvorhersehbare Krisen und Katastrophen ist die ungeheure Dimension des Tsunami eine große Herausforderung. Zur unmittelbaren Katastrophenhilfe werden allein vom DRK 5 Emergency Response Units, extra ausgebildete Notfallteams inklusive ihrem Material losgeschickt. Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Basis, Gesundheitsstationen und Krankenhäuser, alles auf Paletten gepackt. So viele Emergency Response Units aus Deutschland waren nie zuvor zeitgleich im Einsatz.
Super wichtig, dass neben Hilfsgütern auch ausgebildetes Personal in die betroffenen Regionen geschickt wurde.
Auf jeden Fall. 7 nationale Rotkreuzgesellschaften, darunter das DRK, entsendeten sogenannte Emergency Response Units, wie wir es gerade auch schon gehört haben, Hilfsgüter und Rotkreuzdelegierte. Insgesamt schickte das DRK 5 von 18 Nothilfeeinheiten in das Katastrophengebiet, darunter ein Krankenhaus, eine Gesundheitsstation und 3 Trinkwasseranlagen. Bis heute bleibt es quantitativ und logistisch die größte Hilfsaktion, die wir je gemacht haben. Das DRK transportierte mit 42 Hilfsflügen mehr als 1300 Tonnen Hilfsgüter. Unter anderem waren da Zelte dabei, Hygienepakete und Wasserkanister direkt in die betroffenen Gebiete. Besser erzählen kann das aber Marc-André Sauvigné. Er ist heute bei uns Teamleiter im Bereich internationale Zusammenarbeit und war in Indonesien vor Ort. Es war sein erster Auslandseinsatz vom DRK.
Ich bin da nach einem ziemlich langen Flug ausgestiegen in Aceh, wo wirklich noch alles sehr stark zerstört war und wo man eben auf jedem Schritt und jeden Tritt sehr wohl erkennen konnte, hier ist überhaupt nichts mehr normal. Und das war Monate, nachdem die Katastrophe eigentlich passiert ist. Auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort waren halt mit ihren Familien auch immer noch traumatisiert. Also wir hatten, ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der, also auch noch als ich ankam, der trug Hörgeräte, weil er eben seit der Katastrophe hatte er seine ganze Familie verloren. Er wusste überhaupt nicht, wo die sind. Also sie waren einfach weg. Das hat ihn halt auch so traumatisiert, dass er dann, dass sich das auch auf sein Gehör dann ausgewirkt hat und er praktisch seit dem Tag auch nicht mehr gut hören konnte. Das ist halt auch was, was einen persönlich dann in so einer Situation sehr mitnimmt und auch prägt, ja, wo man dann auch sehr viel erstmal gerne erzählen möchte und irgendwie mit seinen Freunden und da seiner Familie sprechen will und dann kann man das nicht, weil das Telefon nicht geht oder es keins gibt. Das war was, wo auch das DRK mit seiner Operation, die sie bis dahin gefahren hatten, die sich eben hauptsächlich um einerseits die Soforthilfe gekümmert hat, aber dann eben auch zunehmend um Wiederaufbau, um praktisch das Bauen von Häusern, weil ja hier im großen Stil auch ganze Dörfer oder Orte verschwunden waren von der Landkarte, dass man da gesagt hat, wir müssen auch mehr uns um unsere Schwestergesellschaft irgendwie so ein bisschen orientieren und uns angucken, wie arbeiten die da überhaupt in so einem Land und in so einem Kontext, weil die natürlich sehr gefordert waren. Auf einmal guckten lauter Schwestergesellschaften auf diese eine Nationalgesellschaft, zum Beispiel in Indonesien, auf das PMI nennt sich das dort, das Palang Merah Indonesia, also das indonesische Rote Kreuz. Und die waren natürlich auch heillos einerseits überfordert, auf der anderen Seite haben die halt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, gut, es wird uns hier alles zu viel, wir gehen dann mal, sondern die haben halt die Arbeit irgendwie machen müssen. Und wir haben uns dann eben mit neuen Projekten auch darum gekümmert, irgendwie auch deren Kapazitäten zu begleiten und aufzubauen.
Übrigens wird das DRK nicht nur in der damals betroffenen Region und in Regionen, wie Marc gerade erzählt hat, aktiv, sondern auch im Inland.
Das fand ich echt überraschend.
Ging mir auch so. Ich hatte den Lagebericht vom 29.12., also 3 Tage nach der Katastrophe, dabei. Da heißt es: Die große Zahl der betroffenen Deutschen im Ausland, seien es Vermisste, Verletzte, Traumatisierte und leider auch Tote, zwingt uns als DRK weiterhin zu Hilfsmaßnahmen im Inland. So sind Teams des DRK auf Flughäfen tätig, um dort traumatisierte Rückkehrer aus den Urlaubsgebieten zu betreuen. Ebenso arbeiten in Thailand bis auf weiteres 2 medizinische Teams des Bayerischen Roten Kreuzes auf dem Flughafen Bangkok sowie unmittelbar in den Urlaubsgebieten, um medizinischen und psychologischen Beistand zu leisten. Insgesamt starben 550 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, viele blieben darüber hinaus vermisst. Diese Einzelschicksale sind natürlich ebenfalls schrecklich. In diesem Rahmen wurde der auch von uns geführte Suchdienst im Inland aktiv. Mitarbeitende haben an Treffen von Familien der Verstorbenen teilgenommen und psychosoziale Nachsorge geleistet. International war der Suchdienst federführend an einem Konzept des globalen Suchdienstnetzwerks beteiligt, woraus der heutige Suchdienst-Spezialistenpool entstanden ist. Mehr dazu erzählt Frauke Weber. Sie arbeitet seit ziemlich genau 20 Jahren für den Suchdienst des DRK und hatte zu Zeiten des Tsunamis gerade erst angefangen.
Bei uns haben sich in den ersten Tagen und Wochen nach der Katastrophe 4.500 Angehörige gemeldet. Darunter waren aber auch Nachbarn, Arbeitgeber, alle, die sich hier Sorgen gemacht haben um die Menschen, von denen sie keine Nachricht erhalten haben. Am Ende haben wir ca. 1.000 Suchanfragen von Angehörigen aufgenommen, wovon wir in den ersten 2 Wochen ungefähr 250 klären konnten und dann aber 750 Suchanfragen behalten haben, die längerfristig geklärt werden mussten.
Lynn, du hast dich ja allgemein stark mit dem Thema Wiederaufbau nach der Katastrophe beschäftigt. Was kannst du uns dazu erzählen?
Zunächst einmal kann man festhalten, dass neben dem Leid der Menschen auch das Maß der Zerstörung von Infrastruktur, Häusern, aber auch der Landschaft natürlich massiv war. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass der Wiederaufbau seine Zeit gebraucht hat. Aber die Menschen haben schnell damit angefangen.
Ja, Expertinnen und Experten sprechen ja bis heute von der schlimmsten Naturkatastrophe des 21. Jahrhunderts. Entsprechend können sich viele vorstellen, wie lange es gedauert hat, bis wieder Normalität in den Alltag der Menschen kam. Nur, wenn alles in Trümmern liegt, womit fängt man dann an?
Zunächst war das wichtigste Ziel, Lebensgrundlagen und Infrastruktur wiederherzustellen. Im zweiten Schritt wollte man die vorbereitende Bevölkerung auf künftige Katastrophenrisiken verbessern. Dazu hast du ja noch einige Infos für den letzten Teil der Folge mitgebracht. Das DRK half vor Ort durch den Bau von Häusern, unterstützte Menschen dabei, neue Erwerbsgrundlagen zu finden, führte Schulung und Ausbildung zur Katastrophenvorsorge durch und unterstützte beim Aufbau eines gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Das klingt so, als wäre eine Menge Geld in die Maßnahmen zum Wiederaufbau geflossen. Sonst kann man all das ja gar nicht realisieren.
Auf jeden Fall. Dabei hatten wir auch eine Menge Mittel, die direkt an die Menschen weitergegeben werden konnten. Das lag vor allem an der großen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Diese führte zu einem der größten Spendenbeiträge, die dem DRK für seine Auslandshilfe je zur Verfügung gestellt wurde. 124,6 Millionen Euro. 1,5 Millionen Menschen und rund 500 Unternehmen in Deutschland spendeten für die Tsunami-Hilfe und ermöglichten damit Projekte in vielen Ländern.
Und wie wurden die Spendengelder dann genau aufgeteilt?
18,1 Millionen wurden für die Soforthilfe verwendet, um die schlimmste Not zu lindern. 94 Millionen flossen in den Wiederaufbau und die Katastrophenvorsorge. Und wiederum 12,5 Millionen deckten die Vorhaltekosten des DRK, um Personal zu entlohnen, Hilfsgüter nachzukaufen. Die ersten Hilfsgüter wurden ja sofort nach der Katastrophe entsendet. Aber bis Spenden verarbeitet werden, dauert es natürlich viel länger. Deshalb hat das DRK eine Vorhaltung, um schnell reagieren zu können. Diese wurde dann wieder aufgefüllt.
Du hast ja mit vielen Menschen gesprochen. Was war für einen erfolgreichen Wiederaufbau deiner Meinung nach besonders wichtig?
Nachhaltigkeit ist hier ein wichtiger Punkt. Mir sind da vor allem 3 Sachen hängen geblieben. Erstens die Stärkung lokaler Strukturen. Das heißt, das DRK schulte Mitarbeitende der Schwestergesellschaften und förderte Selbsthilfeinitiativen. Zweitens die Integration von Katastrophenvorsorge in den Wiederaufbau. Also, dass man sich fragt, ob die Menschen besser geschützt wären, wenn so etwas nochmal passieren würde. In Indonesien wurden zum Beispiel erdbebensichere Häuser gebaut und Frühwarnsysteme eingerichtet. Und drittens, langfristiges Engagement. Das DRK blieb auch nach Abschluss der Soforthilfe und des Wiederaufbaus in den betroffenen Ländern aktiv, um die Entwicklungszusammenarbeit fortzusetzen.
Was ich im Bereich Wiederaufbau sehr wichtig und spannend finde, ist die Frage, wie man die Bevölkerung vor Ort in die Prozesse eingebunden hat. Und da ist ja auch von unserer Seite nicht alles ideal gelaufen.
Nee, da ist absolut nicht alles ideal gelaufen. Eine Situation war zum Beispiel, dass nach dem Tsunami in Indonesien von den humanitären Organisationen Fischerboote eingekauft wurden. Als die Fischerboote an die lokale Bevölkerung übergeben wurden, stellte sich heraus, dass die Boote alle komplett nutzlos waren, weil sie zu tief ins Wasser reinragten und deshalb nicht für das Befahren von Korallenriffen funktionierten. Hätte man die lokale Bevölkerung in den geplanten Kauf einbezogen, hätte man diesen Fehler auf jeden Fall umgehen können. Da würde ich gerne Wolfgang Friedrich das Wort geben. Der war damals Projektkoordinator in Sri Lanka und erzählt, wie wichtig es ist, vor allem zuzuhören.
Wir gehen dort nicht in den Einsatz, weil wir alles besser wissen, ja, und weil wir wissen, wie Dinge getan werden müssen. Ganz im Gegenteil, wir wissen meistens am allerwenigsten, was dort wichtig und gebraucht ist. Wir müssen das lernen, ja, wir müssen da zuhören und wir müssen das verstehen.
Allgemein kann man sagen, dass je stärker die Einbindung der Bevölkerung vor Ort ist, desto erfolgreicher ist das Projekt. Deshalb haben wir großen Wert auf die Einbeziehung der Bevölkerung in die Planung und Umsetzung der Aufbauprogramme gelegt. So wurden die Menschen beispielsweise bei der Auswahl der Haustypen und der Standorte für neue Gebäude beteiligt. In Sri Lanka wurden die Hausmodelle gemeinsam mit den Betroffenen entwickelt und von ihnen selbst gebaut. Und es wurden Arbeitsplätze geschaffen, die direkt an den Wiederaufbau gekoppelt waren. Etwa im Bereich des Bauwesens, im Handwerk oder der Fischerei. Das waren essentielle Einkommensquellen für die Menschen vor Ort.
In welchen Ländern war das DRK denn aktiv?
Der Schwerpunkt der Hilfe lag auf Indonesien, Sri Lanka und den Malediven. Weitere Unterstützung wurde in Thailand, Myanmar, Indien und Bangladesch geleistet. Sowie in Ostafrika, also Tansania, Kenia, Somalia und den Seychellen. Dabei haben wir natürlich bedarfsgerecht geholfen. Das heißt also immer mit genau den Hilfeleistungen an den jeweiligen Orten, die dort auch gebraucht wurden. Und in Absprache mit den lokalen Schwestergesellschaften und der gesamten Bewegung.
Hast du da ein paar Beispiele für mich? Also alle Hilfsleistungen aufzuzählen, würde ja sicher den Rahmen des Podcasts sprengen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mir extra ein paar Beispiele aufgeschrieben, die ich am beeindruckendsten fand. Nach Indonesien sind damals 24 Hilfsflüge gegangen, da die Zerstörung dort am größten war. Es wurden 7 Gesundheitsstationen gebaut, genauso wie 31 Schulen und 1.491 Häuser. Auch in Sri Lanka waren wir sehr aktiv. Hierhin gingen insgesamt 15 Hilfsflüge, etwa 40.000 Menschen wurden durch den Einsatz mobiler Trinkwassereinheiten mit sauberem Wasser versorgt. Außerdem haben wir die medizinische Betreuung einer ganzen Region durch ein mobiles Krankenhaus mit der Kapazität eines Kreiskrankenhauses übernommen. 2 weitere Maschinen mit Hilfsgütern flogen nach Myanmar und wir haben auf den Malediven beim Bau von 3 Krankenhäusern unterstützt. Hier wurde nach der Katastrophe sogar die erste lokale Schwestergesellschaft, der maledivische Rote Halbmond, gegründet. Das sind nur ein paar Beispiele.
Und was waren die größten Herausforderungen bei der Tsunami-Hilfe und dem Wiederaufbau? Kann man das so pauschal beantworten?
Sicherlich sind die spezifischen Bedingungen vor Ort immer individuell zu sehen. Aber zu den größten Herausforderungen gehörten die logistischen Schwierigkeiten beim Transport von Hilfsgütern in die zerstörten Gebiete und die Koordination mit staatlichen Stellen, die besonders wichtig für einen erfolgreichen Wiederaufbau ist. Dann die Berücksichtigung der lokalen Lebensbedingungen und Katastrophenrisiken sowie die politische Situation in Ländern wie Indonesien oder Sri Lanka, wo bewaffnete Konflikte die Hilfsarbeit zusätzlich erschwerten. Weitere Herausforderungen waren die Klärung von Landrechten und Identifizierung von Bauplätzen, die den Prozess komplex und langwierig gestaltet haben. Ein Beispiel von Tim Bray, er war Delegierter in der Region.
Along the areas that we were working, particularly the north, the northeast and the east of the country, they had been affected by the tsunami previously, but the areas were also devastated by the fighting and, you know, people who'd lost their homes in the tsunami had begun to rebuild and then had been displaced. Their homes were destroyed. They'd moved to IDP camps. And eventually, we assisted many families to return and to rebuild their lives. So it was a kind of cyclical intervention in a way, where we'd help people initially after the tsunami. We'd supported them in IDP camps and then help them to return home.
Er sagt, die Gebiete, in denen wir tätig waren, vor allem der Norden, der Nordosten und der Osten des Landes, waren stark von dem Tsunami betroffen. Zusätzlich waren die Gebiete von Kämpfen in der Region verwüstet. Die Menschen, die ihre Häuser durch den Tsunami verloren hatten, haben mit dem Wiederaufbau begonnen. und wurden dann aber wieder vertrieben, weil ihre Häuser zerstört wurden. Sie wurden in vertriebenen Lagern umgesiedelt und schließlich halfen wir vielen Menschen bei der Rückkehr und beim Wiederaufbau ihres Lebens. Es handelte sich also um eine Art zyklische Intervention, bei der wir den Menschen nach dem Tsunami zunächst in den Lagern für Binnenvertriebene halfen und sie dann bei der Rückkehr in ihre Heimat unterstützten.
Neben dem wortwörtlichen Wiederaufbau spielt ja auch die Weitergabe von Wissen in der Rotkreuzbewegung nicht nur, aber vor allem nach so einer Katastrophe eine riesige Rolle. Wir haben uns im Vorfeld der Podcastaufnahme ja auch mit Christoph John unterhalten. Der leitet die internationale Zusammenarbeit beim DRK und der hat davon berichtet, dass in der Kommunikation mit den Schwestergesellschaften damals vor Ort auf unserer Seite Fehler passiert sind und Vertrauen verloren gegangen ist. Das musste dann in den Folgejahren noch erstmal wieder aufgebaut werden und bleibt bis heute ein fortlaufender Prozess.
Ich glaube, das bringt uns schon fast zum letzten Block unseres Gesprächs. Aber Wissensweitergabe spielt natürlich eine tragende Rolle. Der Fokus liegt dabei auf der Stärkung der Selbsthilfekräfte, der lokalen Bevölkerung und der Schwestergesellschaften. Das betrifft die unmittelbare Reaktion auf eine Katastrophe im Kontext der Soforthilfe, aber auch im Rahmen des Wiederaufbaus und der Katastrophenvorsorge. Und das lässt sich in Trainings und Schulungen sehr gut vermitteln. Am Ende profitieren unzählige Menschen.
Und Katastrophenvorsorge ist sowieso ein sehr gutes Stichwort für den letzten Teil unseres Gesprächs. Bevor wir darüber reden, was sich in den vergangenen 20 Jahren geändert hat, möchte ich nochmal an den Anfang der Folge zurückgehen. Was bei der Katastrophe ja besonders auffällt, ist nicht nur diese schier unbändige Naturgewalt, sondern auch die Vielzahl der Länder, die betroffen waren und wie weit diese teilweise auseinanderliegen. Ein Beispiel. Nur 20 Minuten nach dem Erdbeben trafen die ersten Wellen auf die Küste von Sumatra. Und obwohl die Menschen vor Ort bei lebendigem Leibe zu spüren bekamen, wie schlimm der Tsunami war, starben 7 Stunden später Menschen 5000 Kilometer entfernt in Somalia. Und so rissen die Fluten die ahnungslosen Menschen auch Stunden nach dem ersten Beben noch in den Tod.
Das ist wirklich tragisch, weil die hohe Opferzahl rückblickend hätte verhindert werden können. Was hat man mittlerweile getan, um die Kommunikation untereinander zu verbessern?
Ein Beispiel ist sicher das Warnzentrum in Jakarta, das nach der Katastrophe aufgebaut wurde. Das hätte heute 3 Minuten nach der ersten Erschütterung das Erdbeben registriert. Weitere 2 Minuten hätte es gedauert, bis die Rechner eine Tsunami-Warnung ausgegeben hätten. Bis die ganze Warnkette an die Strände und in die Dörfer hinein durchlaufen ist, dauert es mittlerweile zusätzlich nur noch 5 bis 10 Minuten. Insgesamt circa 15 Minuten vom Erdbeben bis zur Warnung. Also unfassbar effizient, was natürlich auch notwendig ist, um im Katastrophenfall dafür zu sorgen, dass Menschen sich schnell in Sicherheit bringen können. Und da spielt Antizipation eine große Rolle. Mehr dazu erzählt Nikola Angelowski, den wir auch schon zu Beginn der Folge gehört haben.
We were always just acting when there was a need to go somewhere, but then now we are having a presence within certain countries where we know that there might be, where we know there is a need to support and to help. And then we continue staying there and provide assistance to the people. So that is something that has changed, shifted really much during the last years.
Ich übersetze das mal kurz. Er sagt, wir haben immer erst dann gehandelt, wenn es die Notwendigkeit gab, etwas zu tun. Aber jetzt sind wir in bestimmten Ländern präsent, von denen wir wissen, dass es dort einen Bedarf an Unterstützung und Hilfe geben könnte. Wir bleiben vor Ort und helfen den Menschen. Das ist etwas, was sich in den vergangenen Jahren sehr stark verändert hat.
Mit Blick auf das Frühwarnsystem, von dem du gerade gesprochen hast, wie ist das denn genau aufgebaut?
Ich glaube, hier passt ein Artikel aus der Zeit ganz gut, den ich zitieren möchte. Der ist 10 Jahre nach der Katastrophe erschienen und beschreibt es für mich ziemlich genau auf den Punkt. Frühwarnsysteme gibt es heute in der gesamten Region um den Indischen Ozean. Sie nutzen das weltweite Netz aus GPS-Stationen und Seismometern zur Erdbebenregistrierung. Einige haben zusätzlich Bojen im Meer, die tatsächliche Veränderungen des Meeresspiegels aufzeichnen. Die Daten aus der Natur werden an eine Zentrale gesendet, in der Computer nach derzeitigem Stand der Wissenschaft und unter Berücksichtigung von Simulationsdaten berechnen, wie hoch das Risiko für einen Tsunami ist und wo voraussichtlich wie hohe Wellen aufschlagen werden. Allerdings gehört zu einem funktionierenden System auch, dass die Geräte, die warnen sollen, Lautsprecher zum Beispiel, gewartet werden und die Menschen im Ernstfall wissen, was zu tun ist.
Die Katastrophe war wirklich schrecklich. Sie war deswegen auch ein internationaler Wendepunkt in der vorausschauenden Katastrophenhilfe. Über die Frühwarnsysteme und wie wichtig diese sind, haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Was hat sich sonst noch in den letzten 20 Jahren in der Region getan?
Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass sich die Situation in den meisten betroffenen Gebieten nachhaltig verbessert hat. Auch abseits der Frühwarnsysteme gibt es erhebliche Fortschritte. Das zeigte sich zum Beispiel nach den schweren Erdbeben in Indonesien im Oktober 2009.
Was war damals anders?
Hier lässt sich grundlegend sagen, dass das indonesische Rote Kreuz mehr Kapazitäten hatte und deshalb besser auf das Erdbeben reagieren konnte. Auch die Strukturen im Land waren gefestigt daraus, die Kommunikation untereinander erleichtert. Außerdem war Katastrophenvorsorge im ganzen Land als Schulfach etabliert. Das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Dazu kann uns Marc noch mal etwas erzählen.
Das indonesische Rote Kreuz war auch schon ein, zwei Jahre nach dem Tsunami schon deutlich besser in der Lage, die eigenen Ressourcen besser zu disponieren. Da hat man auch sehr viel besser sich eben auch angefangen zu koordinieren. Einerseits innerhalb der Organisation, also innerhalb des Roten Kreuzes, auch mit den anderen Schwestergesellschaften, die Hilfe angeboten haben. Das wurde also deutlich besser kanalisiert und organisiert. Das ist was, wo zum Beispiel 2009 oder in irgendwelchen anderen Erdbeben, die danach noch folgten, auch PMI, also das Indonesische Rote Kreuz, sehr viel mehr Wert drauf gelegt hat, dass die Dinge, die dann passiert sind, eben auch Dinge waren, die aus ihrer Sicht prioritär sind und die ihnen bei ihrer Arbeit und bei ihrem Mandat und ihrer Rolle im nationalen Katastrophenmanagement auch helfen und sie nicht dabei auch noch behindern. Und das, würde ich sagen, war mit ein großes Lernen auch für eine Organisation wie das PMI, hier nicht jedem, der ein Flugticket nach Indonesien buchen kann, zu sagen, ja klar, wir sorgen dafür, dass du hier arbeiten kannst, sondern auch zu sagen, was für Vorstellungen man hat, wie so eine Hilfe jetzt aussehen kann und muss.
Und ich glaube, dazu ergänzend kann man auch noch festhalten, dass am wichtigsten wirklich die Stärkung lokaler Strukturen und die Verbesserung der Koordination innerhalb der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung war, die dann auch zu einer besseren Ausgangslage für potenzielle Erdbeben und Tsunamis beigetragen haben. Bisschen so, wie Marc das gerade gesagt hat. Dabei haben wir die Katastrophenvorsorge unmittelbar nach Ablauf der Soforthilfe in unsere Arbeit auch integriert, um die Menschen besser vorzubereiten. Dazu gehörten beispielsweise die Entwicklung von Notfall- und Frühwarnplänen, die Sensibilisierung von Schülern für Katastrophenrisiken und die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Welche Maßnahmen sind das konkret?
Das DRK hat zum Beispiel Schulungen für die Bedienung mobiler Krankenhäuser und Trinkwasseranlagen angeboten. Ein zentraler Punkt war auch das Training in Katastrophenhilfe und Katastrophenmanagement. Das Ziel war es, die lokalen Organisationen so zu stärken, dass sie bei zukünftigen Katastrophen schneller und effektiver reagieren können.
Aber dafür braucht es ja auch die notwendige Ausstattung.
Auf jeden Fall. Ein gutes Beispiel hier ist das thailändische Rote Kreuz, dem wir eine Trinkwasseraufbereitungsanlage bereitgestellt haben, inklusive Schulung des Personals. Dadurch konnten die Kolleginnen und Kollegen beim Erdrutsch 2006 schnell reagieren und vor Ort helfen. In Indonesien haben wir zusätzlich beim Aufbau eines Führungs- und Lagezentrums für die Nothilfekoordination unterstützt. Solche Projekte sind essentiell, um schnell und gezielt Hilfe leisten zu können und Menschen in Sicherheit zu bringen.
Aber es geht ja nicht nur um konkrete Hilfe vor Ort, sondern auch um Vernetzung.
Genau. Wir fördern die Einbindung der Schwestergesellschaften in nationale Vorsorgenetzwerke, wie zum Beispiel in Tansania. Da haben wir Küstendörfer dabei unterstützt, Bedrohungen zu identifizieren und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Das hat eine starke Basis für langfristige Katastrophenvorsorge geschaffen. Und die geht natürlich nur, wenn alle Akteure gut vernetzt sind.
Wie wird das allgemein in der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung koordiniert?
Die Zusammenarbeit zwischen der Internationalen Föderation, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, also dem IKRK, und den nationalen Hilfsgesellschaften ist entscheidend. Die Föderation übernimmt oft die Koordination mit den Regierungen, während wir als DRK eng mit dem IKRK zusammenarbeiten, etwa um den internationalen Suchdienst zu stärken. Hey, Marius aus dem Schnitt hier. Wir wurden darauf hingewiesen, dass die Erklärung an der Stelle ein bisschen verkürzt ist. Deshalb eine kleine Korrektur. Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Schwestergesellschaft, sich im eigenen Land mit den Behörden abzustimmen. Wenn sie das nicht mehr alleine schafft, dann treten die anderen Komponenten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung auf den Plan. So können zunächst andere Schwestergesellschaften um Unterstützung gebeten werden. Die Föderation hat die Aufgabe, diese gegenseitige Unterstützung der Schwestergesellschaften primär in Naturkatastrophen zu koordinieren und zu ergänzen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, also das IKRK, tut dies, wenn im Krisengebiet ein bewaffneter Konflikt herrscht. Zusätzlich verfügt das IKRK über ein eigenes Mandat im Rahmen des humanitären Völkerrechts. Das wollten wir noch klarstellen. Und jetzt zurück zur Folge.
Da wird einem erstmal wieder bewusst, wie komplex das alles ist. Was würdest du nach allem, was du gelesen hast, sagen, ist eine der wichtigsten Lektionen aus diesen Einsätzen?
Also für mich, und ich glaube auch für viele Betroffene, eine der wichtigsten Erkenntnisse war, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man die betroffene Bevölkerung aktiv mit einbezieht. Sie wissen am besten, was vor Ort benötigt wird, und ihre Beteiligung ist entscheidend für den Erfolg eines Projekts. Außerdem müssen Katastrophenvorsorge und langfristige Entwicklung Hand in Hand gehen.
Mit vielen nationalen Schwestergesellschaften, die damals betroffen waren, verbindet uns ja bis heute eine enge Zusammenarbeit und Partnerschaft. Wie zum Beispiel mit dem Roten Kreuz in Myanmar, wo wir im Bereich Katastrophenrisikomanagement unterstützen.
Was ich auch beeindruckend fand, jede der entsendeten Nothilfeeinheiten blieb nach ihrem Einsatz vor Ort und stärkte so nachhaltig das Selbsthilfepotenzial der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Die Katastrophenvorsorge ist in vielen Regionen stärker verankert und die nationalen Gesellschaften sind gut aufgestellt. Einigen fehlte es vor dem Tsunami an Freiwilligen und Mitarbeitenden. Umso schöner ist eine Geschichte wie die des indonesischen Roten Kreuzes. Unsere Schwestergesellschaft hatte damals, wie gesagt, wenig freiwillig Engagierte. Durch die Katastrophe und den Bedarf, der dadurch sichtbar wurde, engagieren sich mittlerweile mehr als 1 Million Freiwillige, die im ganzen Land aktiv sind. Und so wird in Indonesien am 26.12. nicht nur den Opfern des Tsunamis gedacht, sondern auch das ehrenamtliche Engagement gefeiert. An dieser Stelle würden wir mal langsam zum Ende der Folge kommen, auch wenn wir sicher noch sehr lange zum Tsunami vor 20 Jahren sprechen könnten. Lynn, vielen, vielen Dank, dass du mit von der Partie warst und die ganzen Audio-Snippets mitgebracht hast. Das war mega spannend und sehr bereichernd.
Schön, dass ich dabei sein konnte.
Wer sich für das Thema Tsunami interessiert, dem sei ein Blick in die Shownotes empfohlen. Hier verlinke ich unsere Themenseite auf drk.de. Da könnt ihr alles, worüber wir heute gesprochen haben, nochmal genau nachlesen. Das waren ja auch viele Informationen in der Folge. Und falls ihr aus der Folge mitgenommen habt, wie wichtig vorausschauende Katastrophenhilfe ist und euch jetzt denkt, davon sollte es mehr geben, dann spendet gerne an das DRK. Link dazu wie immer in der Folgenbeschreibung. Außerdem will ich im Rahmen unserer Grundsätze eine gänzlich unparteiische Empfehlung aussprechen. Folgt uns auf Instagram. Das solltet ihr natürlich sowieso tun, in den kommenden Wochen lohnt es sich aber besonders, wenn euch das Thema der Folge interessiert. Denn die Kolleginnen und Kollegen aus dem Social-Media-Team haben eine Menge Foto- und Videocontent aufbereitet. Der erscheint in naher Zukunft in Realtime, nur 20 Jahre versetzt, auf unseren Kanälen. So wird die Katastrophe quasi in Retrospektive nacherzählt. Dafür hat sich das Team durch die Archive gewühlt und etwa alte VHS-Aufnahmen aufgetrieben, die das Ausmaß der Zerstörung, aber auch den Fortschritt in der Katastrophenhilfe eindrucksvoll bebildern. Und diese dann mit den O-Tönen von Lynns Gesprächspartnern und Partnerinnen kombiniert. Normalerweise stelle ich an dieser Stelle im Podcast immer die Frage an meine Gäste oder meinen Gast. Was gibt dir in dieser manchmal sehr schweren Welt Hoffnung? Was macht dich optimistisch? In diesem konkreten Fall stimmt mich die Folge selbst zuversichtlich. Denn sie zeigt, wie man aus der schlimmsten Katastrophe dennoch etwas Positives für die Zukunft und die Lebensrealität der Menschen ziehen kann. Das letzte Wort möchte ich dennoch nicht haben. Das gebührt Nikhil Khanna, der 18 Jahre später noch einmal in Sri Lanka war.
This was in April actually. After almost 18 years, and I could see a lot of difference with new roads and infrastructure, and our Red Cross houses are still standing strong. I was really amazed to see these Red Cross houses are still, you know, many have extended their outhouses or the veranda and grown kitchen gardens.
Ich fasse es noch einmal kurz zusammen. Er sagt, ich war Anfang diesen Jahres in der vom Tsunami betroffenen Region in Batticaloa, Sri Lanka. Das war im April, nach fast 18 Jahren, und ich konnte einen großen Unterschied feststellen, denn es gibt neue Straßen und Infrastruktur. Und unsere Rotkreuzhäuser stehen immer noch. Viele haben ihre Nebengebäude oder die Veranda erweitert und Gemüsegärten angelegt. Ich denke, das ist doch ein sehr schönes und hoffnungsvolles Schlusswort. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Tschüss!